Ich habe ein ganz tolles Thema heute. Eins, worüber ich richtig gerne spreche, weil das jeden nämlich betrifft. Meine Predigt heißt, fürchte dich nicht. Im Internet als Zusatzsatz haben wir gesagt, Furcht, jeder kennt sie, jeder weiß, wie sie sich anfühlt. Wie gehe ich damit um? Und wir sehen uns in der CGM. Jawohl, wir sehen uns heute Morgen. Guten Morgen, meine lieben Geschwister, Gäste. Ganz herzlich willkommen. Das Wort Gottes wird heute etwas mit unseren Herzen machen. Es wird uns stärken, es wird uns neue Richtung geben, es wird uns erfreuen, es wird uns auch herausfordern. Eventuell mal ein bisschen umzudenken, eventuell mal Sachen anders zu sehen, eventuell mal vorwärts zu gehen. Ein Schritt vorwärts im Glauben, in dem Namen Jesu. Ich möchte einen Psalm lesen, und zwar von David, Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Alte Übersetzungen schreiben, vor wem sollte mir grauen? Also wir haben hier Licht und Heil und Zuflucht versus Furcht und Erschrecken. Und ich finde es ganz interessant, in diesem Lied, Psalmen sind ja Lieder, spricht er gar nicht Gott an, sondern er spricht sich selbst an. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn der Herr mein Licht ist, mein Heil, meine Zuflucht. Wörtlich bei Zuflucht steht eigentlich Schutzburg. Und der Ort, wo wir uns schützen lassen können, unsere Rettung. Und dann in diesem Psalm, sehr lesenswert, müsst ihr mal zu Hause machen, er beschreibt dann seine realen Feinde. Übeltäter, Bedränger, Feinde, ein feindliches Heer und Krieg. Und was macht er? Er richtet sein Herz völlig auf Gott aus. Er widersteht seinen Empfindungen, seinen Bedrohungen mit einem mutigen Bekenntnis. Und ich sage euch, ein Weg, seiner Furcht zu begegnen, ist ein mutiges Bekenntnis. Und zwar laut. Warum laut? Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Was könnten solche mutigen, lauten Bekenntnisse sein? Ich denke, das könnten Psalmenabschnitte sein. Nehmen wir an, zum Beispiel Psalm 34, Vers 20. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Oh, klingt nicht so gut. Aber aus dem Allen errettet ihn der Herr. Oder Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Neutestamentlich gibt es viele, viele Versprechen Gottes, die uns helfen können. Wer wird mich scheiden können von der Liebe Christi? Wir kennen das alle, wer Kinder hatte, also wenn die so klein sind, und die werden dann geärgert. Und dann sagen die, ich habe aber einen großen Bruder, wohl dem, der einen großen Bruder hat. Oder mein Papa ist Polizist, auch eine Autoritätsperson. Und genauso berufen wir uns auf Gott. Jesus Christus ist dein großer Bruder, hast du das gewusst? Er ist nicht nur dein Gott, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Deswegen können und dürfen und sollen wir uns unbedingt auf ihn berufen. Wir haben nämlich einen allmächtigen Gott, einen liebenden Vater im Himmel. Und so können wir mutig sagen, wie auch Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und durch diese mutigen Bekenntnisse, und wenn man sich schlecht fühlt, bedrängt ist, dann sind das mutige Bekenntnisse. Da werden unsere Herzensaugen von der Bedrängnis direkt auf Gott ausgerichtet. Ich möchte dir sagen, fürchte dich nicht. Gott spricht das letzte Wort. Ich fand das letzte Woche so faszinierend, als Alain gepredigt hat und wo er sagte, dass die Prognose war, morgen wirst du tot sein als Baby und morgen wirst du tot sein, wenn nicht heute, dann eben morgen oder eben dann nochmal morgen. Und nein, er stand vor uns 45-jährig und er lebt, weil Gott das letzte Wort spricht. Und deswegen, ich denke, keiner hier muss sich fürchten. Ich möchte mit euch Jesaja 7 lesen, Vers 1 bis 2 erstmal. Und dann, da werden wir nämlich sehen, was passiert, wenn schlechte Nachrichten kommen und wie Gott antwortet darauf. Jesaja 7, Vers 1 bis 2. Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es. Aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Als nun dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes im Wind. Also Ahas bekommt eine böse Nachricht, das Volk Juda bekommt eine böse Nachricht. Was passiert? Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes. Und zwar so wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Die flattern. Das Herz flattert. Wenn eine bedrohliche Nachricht kommt, dann flattert das Herz. Das Herz schlägt schneller. Es rast vielleicht sogar, Panik kommt. Und böse Nachrichten machen etwas mit einem. Das wissen wir alle. Es sind einige operiert worden dieses Jahr. Und wenn man diese Nachricht hört und man steht davor, da passiert was mit einem. Das braucht uns auch nicht verwundern. In diesem Falle ging es um Leib und Leben, aber auch in den Fällen, wo es weniger schlimm ist, aber wo wir uns eben bedroht fühlen. Sei es jetzt, dass man Angst hat, den Arbeitsplatz zu verlieren, das Kind schafft die Schule nicht, ein Schulwechsel steht bevor. Oder selbst Veränderungen, die Ungewissheit mit sich bringen. Neue Arbeit, neue Wohngegend, neue Nachbarn, neue Herausforderungen. Wohl uns, die wir neue Herausforderungen bekommen. Stellt euch vor, wir würden nicht herausgefordert werden. Ein Tag wäre wie der nächste und dann ist das Leben zu Ende. Wie langweilig. Nichts bewirkt. Wir wollen doch was bewirken, oder? Amen. Amen. Das ist eine muntere Gemeinde. Ja, wir wollen was bewegen und deswegen stellen wir uns auch diesen Herausforderungen. Deswegen stellen wir uns auch den Dingen, die uns Angst machen. Deswegen stellen wir uns den Dingen, weil wir nicht besiegt bleiben wollen, sondern weil wir stark sein wollen und das wirklich mutig ins Auge fassen wollen, was uns anficht. Es kann sein, dass es eine Beklemmung hin, bis hin, dass die Seele wirklich unruhig ist oder ein rasendes Herz, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit. Solche Reaktionen passieren. Wir brauchen uns nicht wundern. Manch einer von uns, der ist robuster und anderer, der ist sensibler, reagiert stark. Und jetzt wollen wir mal sehen, was Gott dazu sagt. Das ist ja das wirklich Wichtige. Und zwar lesen wir das in Jesaja 7, Vers 3 und 4. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinab, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Chear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Welkerfeldes, und sage ihm: Hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Holzscheitstümpfen, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Hier sehen wir Gott, der Herr, schickt Jesaja mit 4 Anweisungen. Und ein kleiner Einschub, der gehört nicht direkt zur Predigt. Gott sagt: Nimm deinen Sohn mit. Was sagt uns das? Wenn du ein Kind hast und du bist im Auftrag des Herrn unterwegs, dann nimm deinen Sohn mit. Wenn du eine Tochter hast, nimm deine Tochter mit. Wenn du hier putzt, nimm dein Kind mit. Wenn du Krankenbesuch machst, nimm dein Kind mit. Wenn du, weiß ich, was du machst, die Predigt vorbereitest, dann sag ihm: Du, ich bereite die Predigt vor, hör an, was ich gelesen habe. Bezieh dein Kind mit ein. Zeig ihm, wie du Gott dienst. Zeig ihm, wie du Zehnten gibst. Zeig ihm, wie du einlädst. Sag: Das mache ich für Gott. Gastfreundschaft ist Gottes Gebot. Bezieh deine Kinder mit ein. Amen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir wollen doch, dass unsere Kinder über uns hinauswachsen. Wenn wir sie schon von klein an in die Gemeinde tragen und dann sind sie 30, immer in der Gemeinde gewesen, was haben die für einen Wissensschatz? Was haben die in ihrem Leben gesehen und gehört? Was können die anfangen damit? Was können die dem Ruf Gottes sagen: Ja, hier bin ich, sende mich. Lasst unsere Kinder wirklich uns hineinnehmen in die Arbeit für Gott. Das war aber nur eine Randbemerkung. Jetzt gehen wir zurück, die 4 Dinge, die Jesaja aufgetragen bekommt, zu sagen. Das erste ist: Und sage ihm, hüte dich. Sei auf der Hut. passe auf dich auf, sei wachsam. Und ich möchte einigen, wo Veränderungen im Leben anstehen, ich möchte dir sagen, hüte dich. Pass auf dich und dein Gedankenleben auf. Lass deine Gedanken nicht überall hingaloppieren. Spiele nicht mit den schrecklichsten Szenarien, was dir alles passieren könnte, in deiner Fantasie durch. Pass gerade auf, wenn du im Bett liegst und nicht schlafen kannst oder wenn du sorgenvoll aufgewacht bist. Hüte dich vor den Gedanken vor vorzeitigem Tod. Deine Zeit steht in Gottes Händen. Er spricht das letzte Wort. Wenn Beklemmungen vor der Zukunft da sind, hüte dich, dich darin fallen zu lassen, dich der Verzweiflung hinzugeben. Hüte dich, deine Zunge Dinge sprechen zu lassen, die du, wenn du diese Sachen ernten musst, du das nicht möchtest. Du möchtest diese Ernte nicht. Keiner von uns möchte schlechte Ernte. Und sage nicht Sachen wie, sowas bringt mich um, das macht mich krank, ich werde mich davon nicht erholen. Hüte dich in Jesu Namen, dummes Zeug zu reden. Hüte dich davor, Sachen zu sagen, die schlecht sind, die dir und deiner Situation und deiner Familie schaden, die dich wirklich krank machen. Das zweite ist, halte dich ruhig. Beruhige dich. Warum? Weil du sonst dich selbst fertig machst und alle anderen um dich herum. Wir wissen das alles, wenn die Mutter in der Familie unruhig ist und sehr unter Druck ist, die Kinder spüren das. Und dann werden sie quengelig und unruhig und alles wird noch viel schlimmer. Und wenn der Mann unruhig ist, dann wird es im Haus ganz still, weil alle unter der Last leiden und Unsicherheit und für die Frau und die Kinder kommen. Bedrückung kommt auf die ganze Familie. Halte dich ruhig. Beruhige dich. Das ist ein ganz wunderbarer Ratschlag, sage ich jetzt mal so, und zwar für viele Lebenssituationen. Pass auf deinen Mund auf, was du in so einer Situation sagst. Und ich kann dir versprechen, dass Jammern und Klagen nichts bewirken, dass Vorwürfe und Schuldzuweisungen echt Mist sind. Auch Bekundungen von Verzweiflung und Angst und Hoffnungslosigkeit bringen nichts. Halte dich ruhig. Und wenn du das nicht schaffst, ruhig zu bleiben, dann zieh dich zurück. Dann schütte dein Herz vor Gott aus und drücke ihm deine Liebe und dein Vertrauen aus. Ein Dankopfer ist immer gut. Ist immer angesagt. Passt immer. Halte dich ruhig. Versuche, dein Herz zur Ruhe zu bringen. Das Dritte, was Jesaja aufgetragen bekommt zu sagen, ist, fürchte dich nicht. Habe keine Angst. Kann man denn das eigentlich auf Befehl, sich aufhören zu fürchten? Ich denke, als jemand, der Jesus Christus nicht kennt, da kannst du es nicht. Weil es gibt viel zu fürchten in dieser Welt und manches kann einem wirklich Angst machen. Aber wenn du ein Gotteskind bist, dann brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Denn du hast einen himmlischen Vater, einen, der dich liebt, der dir sehr nahe ist, der für dich ist und der bei dir ist. David sagt, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wir als Eltern, wenn unsere Kinder sich geängstigt haben, wenn es dunkel war oder und du sagst, fürchte dich nicht, ich bin da. Das reicht. Es reicht für ein Kind, Mama ist da oder Papa ist da. Da fühlt es sich sicher. Und genau so und noch viel mehr dürfen wir uns in die Hände unseres himmlischen Vaters begeben. Der Hebräerbriefschreiber sagt auch, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Ich will nicht. Ich will nicht. Hat was mit Willen zu tun. Wir brauchen kein Unglück und keinen Menschen fürchten. Nicht einmal den Tod. Wenn du heute Morgen in irgendeiner Bedrängnis steckst, sagt dir der Herr, fürchte dich nicht. Furcht bewirkt nämlich Lähmung, Passivität, Sichtlosigkeit und Verzweiflung. Und die Bibel sagt, Furcht hat Pein. Oder zu Neudeutsch, Furcht tut weh. Deswegen tu dir das nicht an. Dieser Gott, der dich vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dich geliebt hat, will nicht, dass du dich in deiner Seele und deinem Gefühlsleben quälst, dich vor der Zukunft fürchtest oder vor den Ungewissheiten des Lebens, auch nicht vor Einsamkeit oder vor dem Alter. Fürchte nichts und niemanden außer Gott. Yonggi Cho hat mal gesagt, er fürchtet nur Gott und seine Schwiegermutter. Wie dem auch sei. Was die Bibel dazu sagt, ist noch was anderes. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Diesen fürchtet. Das ist unser Gott. Für manch einen ist es an der Zeit, seine schlimmen Befürchtungen loszulassen, umzusinnen, sein Denksinn zu erneuern, zu sagen, ja, ich bin in Gottes Hand, ich realisiere das und ich will das glauben und ich will mein Herz bei ihm verankern. Ich brauche mein Heute nicht zu fürchten, ich brauche mein Morgen nicht zu fürchten, nicht die Zukunft. Gott hat die Aufsicht, Gott hat alles unter Kontrolle und er spricht das letzte Wort. Mir wird nicht zugemutet, was ich nicht tragen kann. Und auch für meine Kinder ist er zuständig. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Und jetzt kommt der vierte Auftrag von Jesaja, was er Ahas sagen sollte und dem Volk. Dein Herz verzage nicht. Dein Herz sei nicht ängstlich. Dein Herz sei nicht kleinmütig. Wenn man verzagt ist, dann ist alles so schwer, das Schlimme so groß, man hängt mutlos rum, hat keine Kraft, aktiv zu handeln, ist denn so schwer. Wenn das Wort Gottes sagt, dass du das abladen kannst, lass nicht zu, dass dein Herz über deinen Nöten, über deine Schwierigkeiten und Herausforderungen verzagt ist oder beziehungsweise verzagt bleibt. Weil wenn man verzagt bleibt, dann ist das Problem so groß und der zuversichtliche Glaube so klein. Wir haben was mutig entgegenzusetzen. Ich komme jetzt auf mein Bekenntnis am Anfang. Wir können was entgegensetzen, nämlich die Verheißung des Wortes. Ich habe einen großen und guten Gott. Die Bibel sagt, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Und ich kann mich gut erinnern, es war beim Abitur, Sportprüfung, da musste man über so einen Doppelbock springen, das lag mir nicht so besonders. Und mir fiel diese Bibelstelle ein. Und da habe ich gesagt, wenn ich mit meinem Gott über Mauern springen kann, werde ich über diesen Doppelbock kommen. Yeah, ich bin rübergekommen und ich danke Gott jetzt noch, weil es so schwer war. Was ich damit sagen will, es gibt Verheißungen, die sind lebendig, die haben Kraft und die bewirken etwas in unserem Leben. Ich kann über Mauern springen, ich kann Begrenzungen überwinden, ich kann zu Bergen sprechen. Hebe dich und wirf dich ins Meer. Gerade heute Morgen, welchen Berg immer du hast, sprich zu ihm. Hebe dich und wirf dich ins Meer. Berg von Geldproblemen. Und wenn denn der Berg weg ist, nachdem du gesprochen hast, kannst du eine vernünftige Strategie entwickeln, wie du deine Finanzen in die richtige Reihe bekommst. Und so in allen anderen Dingen auch. Problem weg, Gott, deine Problemlösung her. Deine Problemlösung her. Und er hat für jedes. Keiner von uns bringt was mit, was für ihn unmöglich ist. Keiner von uns hat irgendetwas, wo er nicht Ja sagt. Für dich, mein Kind, ich schaff's mit dir. Ich bin da für dich. Der Berg von Minderwertigkeitsgefühlen. Hebe dich und wirf dich ins Meer, damit du dich trauen kannst, mutig Zeugnis zu geben von deinem lebendigen Gott, dass du dich nicht schämen musst oder dieses Gefühl, ach, was soll ich denn sagen und wir sind so wenig, wir Christen. Nein, wir Christen sind überhaupt gar nicht wenig und wir werden von Tag zu Tag mehr. Wir werden von Tag zu Tag mehr Christen, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Und deswegen mühen wir uns, deswegen strengen wir uns an, deswegen verzichten wir, deswegen beten wir, deswegen fasten wir, deswegen treffen wir uns, deswegen geben wir was dran, deswegen arbeiten wir, auch wenn es keiner sieht und auch wenn es uns keiner dankt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du hier sitzt und du bist enttäuscht und frustriert, sprich zu diesem Berg. Sprich zu diesem Berg, geh fort und wirf dich ins Meer. Ich will mich nämlich wieder freuen können über meinen Gott. Ich will nicht besiegt herumsitzen. Ich will nicht kleingläubig rumhängen und mein Leben verpassen. Sondern ich will was bewirken. Die Bibel sagt, je mehr wir den Tag herannahen sehen, und jeder Tag ist ein Tag näher auf Gott. Jeder Tag ist ein Tag näher auf Gott, egal ob du jung bist oder alt bist. Ein Tag weiter. Und da wollen wir was schaffen. Deswegen, nachdem nämlich die Enttäuschung und der Frust weg ist, kann ich wieder sagen, den Herrn will ich loben alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Beständig. Und hier sind einige, die wollten ein Leben des Lobpreises führen und es ist dir abhanden gekommen. Ich sag dir in Jesu Namen, fang an, wieder zu loben und zu preisen. Immer, wenn du erinnert wirst, immer. Nimm das wieder auf, das Instrument zu spielen, was du weggelegt hast und lobe ihn aus deinem ganzen Herzen. Die Söhne Korachs kannten auch das Gefühl, wenn die Seele unruhig ist. Wir wollen mal in Psalm 42 und 43 wird derselbe Vers gleich dreimal zitiert. Psalm 42, Vers 12. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Kennst du das, dass deine Seele aufgelöst ist? Dass die Seele stöhnt? Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, geht nicht mehr, nicht noch mehr. Es kommt immer alles zusammen, denkst du dir. Und genau so ist es. Es kommt immer alles zusammen. Deswegen müssen wir stark sein, deswegen müssen wir dem was entgegensetzen. Er ist Gott und er wohnt in dir. Wie gehen die Psalmisten damit um, dass ihre Seele stöhnt? Sie bemerken ihren Zustand und dann sagen sie neudeutsch, hey Seele, was ist eigentlich mit dir los? Was bist du so aufgelöst? Was stöhnst du eigentlich? Und dann sagen sie zu sich selbst, harre auf Gott, ganz pragmatisch. Harre auf Gott, Schluss stöhnen. Harre auf Gott, vertraue Gott. Und dieses Harren im Hebräischen, das Wort Yahal steht da, das heißt warten, erwarten, hoffen, harren. Das meint neben einem allgemeinen Warten oder Abwarten auch ein intensives Warten oder Aushalten einer Situation. Erwarte Gott und halte deine persönliche Situation aus. Erwarte Gott in deiner persönlichen Lebenssituation. Erwarte Gott in dem, was deine Seele unruhig macht und dich stöhnen lässt. Dann geht's weiter. Denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und mein Gott. Die Psalmisten, es waren ja Söhne Korachs, mehrere. Ich werde ihn noch preisen. Mein Gott ist für mich da und er wird alles richten. Er ist das Heil oder die Rettung meines Angesichts und mein Gott. Du hast Gott auf deiner Seite, so viel mehr als einen Freund oder einen Menschen. Den Herrn aller Herren, der Allerhöchste. Dein Gott kommt nicht zu spät. Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstung meine Seele. Beglücken, das Wort heißt eigentlich liebkosen. Der Psalmist kennt unruhige Gedanken, wir auch, oder? Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist unser Tröster ist, unser Beistand. Wir können uns an ihn wenden, ganz bewusst sagen, lieber Heiliger Geist, tröste mich. Ich habe so viele unruhige Gedanken. Tröste mich, tröste meine Seele. Komm mir ganz nah. Also das Erste ist den Zustand der Seele bemerken und dann sich zu Gott hinwenden. Er weiß alles und er weiß weiter. Deswegen lass dich nicht aufreiben, nicht fertig machen. Gott ist alle Zeit da und ist bei dir. Unruhe soll dir kein Herzrasen einbringen und auch keine Magenschmerzen, sondern dich näher zu Gott bringen. Denn er spricht das letzte Wort. Wir alle haben unangenehme, zuweilen bedrohliche, herausfordernde, manchmal auch schmerzhafte Lebensumstände oder Herausforderungen. Aber es gibt einen Platz, wo Ruhe ist für unsere Seele. Der ist bei Gott. Das ist keine Sache für das Jenseits, sondern für unser Hier und unser Heute. Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist her. Er. Warte deine Seele auf den Herrn? Hältst du diese Spannung aus, bis seine Hilfe da ist? Lässt du in dieser Wartezeit deine Seele trösten? Hier steht erst unser Schild. Ein Schild ist ein Schutz und steht vor einem. Und dein Gott ist vor dir, um dich zu beschützen. Hier steht erst unsere Hilfe. Und er ist auch deine Hilfe. Dein Gott sagt dir, ich bin deine Hilfe. Kannst du das glauben? Und zwar nicht allgemein, ja, Gott ist der Helfer aller Menschen oder so, sondern Gott ist mein persönlicher Helfer, mein Schutz. Wir warten und er kommt. Wir warten und er kommt, und zwar mit Hilfe und mit Schutz. Eigentlich geht es überhaupt doch darum, im Leben Gott nahe zu kommen, ihn zu kennen, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von all unserer Kraft, oder? Psalm 116, Vers 7 und 8. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen, denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Der Psalmist spricht zu seiner Seele. Das ist nicht psychopathisch oder sonderbar, sondern gesund. Er sagt seiner Seele, in welche Richtung sie sich bewegen soll. Und hier sagt er, kehre zurück zu deiner Ruhe. Seele, zurück, andere Richtung. Begründung ist, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Erinnere du dich mal, was der dir alles Gutes erwiesen hat. Und der Psalmist zählt drei Dinge auf. Das erste ist Seele vom Tod errettet. Errettung. Es sind viele, es ist zwar jetzt ein bisschen dunkel, aber ich glaube, viele kenne ich nicht heute Morgen. Und ich frage dich ganz persönlich, hast du das erlebt, dass Jesus Christus Einzug gehalten hat in dein Leben? Hast du ihn persönlich eingeladen? Wenn noch nicht, dann lass es dein Tag sein. Wenn noch nicht, dann sag ja, Herr, ich will an dich glauben. Das zweite ist, errettet von der Augen von Tränen, das heißt Trost. Und das dritte ist, mein Fuß vom Sturz, das ist Bewahrung. Und genau diese drei Sachen haben die allermeisten von uns erlebt, nämlich Errettung, Trost und Bewahrung. Deswegen können wir mutig sagen, hey Seele, zurück zu deiner Ruhe, weil auch schon in der Vergangenheit hat dir der Herr so viel Gutes getan hat. Alleine Errettung, nicht ewig getrennt von Gott. Frieden mit Gott, nicht in der Hölle, keine Angst vor dem Tod oder Trost. Wenn wir etwas im Laufe unseres Lebens etwas Schweres oder Leidvolles erfahren haben, ich muss ganz ehrlich sagen, wir Christen kommen doch eigentlich recht gut drüber hinweg, oder? Da ist was Schlimmes, ja, es kostet Tränen, es kostet noch mehr Tränen, es kostet Verzweiflung und dann wieder auf die Beine, weiter geht's. Mit unserem Gott stehen wir nämlich wieder auf und wir gehen wieder weiter und wir überwinden. Und das, was uns zum Sturz bringen sollte, das macht uns noch stärker, das macht uns belastbarer, das macht uns freudiger und vor allen Dingen, es macht entschlossener. Nicht da so rumzuhängen, ach, mir geht's heute schlecht, nein, mir geht's heute schlecht. Nein, mir geht es schlecht, aber trotzdem werde ich Gottes Wort verkünden, aber trotzdem werde ich das Richtige wählen jeden Tag meines Lebens. Wir als Christen kommen gut über Sachen hinweg, weil wir wissen, an wen wir uns zu wenden haben. Weil wir doch wissen, dass Kraft wirksam wird, wenn wir vergeben. Dass wir wissen, wenn wir ja, uns wirklich trösten lassen von Gott, dass wir uns dann die Tränen abwischen und weiter geht es. Wir straffen unsere Schultern und wir sind wieder fröhliche Kinder Gottes. Und Bewahrung. Wie oft werden wir bewahrt und wissen nicht mal, dass wir bewahrt wurden? Wir haben gar nicht gemerkt, dass wir in Gefahr waren oder unsere Kinder in Gefahr waren. Und das gilt, wenn sie klein sind und du grämst dich über deine Kinder, weil du nicht immer da sein kannst und sie nicht immer beschützen kannst. Ich sag dir, fürchte dich nicht um sie. Ihr Gott schläft und schlummert nicht. Die Bibel sagt sogar, dass er für diese kleinen Engel schickt. Sei getrost und geh weiter. Und er bewahrt auch die Kinder, wenn sie denn schon Führerschein haben. Das ist ein wichtiger Aspekt für alle Teenager, Eltern und Teenager. Er bewahrt vor falschen Entscheidungen. Einfach, wo man gespürt hat, mach's nicht. Und weil der Psalmist offensichtlich all diese Dinge erlebt hat, kann er sagen, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Wenn deine Seele in letzter Zeit unruhig war, dann sagt dir heute Morgen zu dir, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Gott mehrt Kraft in der Seele. Ein starker Leib ist klasse, Ein starker Geist ist wichtig, um den Willen und das Wesen Gottes sehen zu können. Aber eine starke Seele macht das Leben erheblich leichter. Man ist nicht so verletzlich, man ist nicht so empfindlich, nicht so deprimiert, nicht so hin und her geworfen und nicht so schnell beleidigt. Es ist wichtig, sich immer wieder ganz neu Gott auszuliefern. Das Heute und die Zukunft und Ängste und Besorgnisse ihm abzuliefern und sich ihm zu übergeben. Ich sag dir, du bist zum Frieden berufen und du sollst dich nicht fürchten. Ein letzter Gedanke, ich möchte nochmal zurück zu Psalm 27. Ich sage nicht den Vers, weil ich möchte mal, dass ihr genau zuhört. Ich lese nämlich nicht den ganzen Vers. Also nochmal ganz schnell alle Aktivität zusammenfassen oder alle Kraft nochmal für den letzten Vers. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Pause. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Was ist das eine, was du vom Herrn erbeten hast und wonach du trachtest? Wenn du jetzt ein Single bist, vermute ich mal, dass du nach der oder die, dem Richtigen getrachtet hast, gebeten hast. Wenn du unter 20 bist, könnte ich mir vorstellen, dass du nach dem Führerschein und einem Auto getrachtet hast. Wenn du eine junge Familie mit Kindern bist, dann ist dein Trachten vermutlich ein Eigenheim. Die Älteren unter uns, ihr Trachten mag es sein, gesund zu bleiben. Und jetzt lese ich euch mal den gesamten Vers, was der Psalmist dazu sagt, wonach er getrachtet hat. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Was bleibt, ist die Beziehung zu Gott. Und interessanterweise spricht er nicht von seinem Kämmerlein, wenn er da trachtet, sondern vom Haus des Herrn. Alttestamentlich war es der Tempel, neutestamentlich ist es die Gemeinde. Und ich möchte jeden bitten, auffordern, halte dich verbindlich zu einer Gemeinde. Da, wo du wohnst, wie David es sagt, da, wo dein geistliches Zuhause ist, wo du zusammen mit deinen Glaubensgeschwistern die Freundlichkeit des Herrn anschaust. Letztendlich meint es, zu Hause zu sein bei Gott, jetzt schon hier und auch in eine Ewigkeit. Amen. Bitte steht auf, ich möchte mit uns abschließend beten. Danke, dass dein Friede größer ist als unser Verstand. Dass er viel größer ist. Ich möchte jetzt jeden segnen, der in einer schwierigen Situation steckt, der Furcht verspürt und jetzt sehen möchte, wie er es nun handelt. Ich möchte dich bitten, dass du meinem Bruder, meiner Schwester jetzt hilfst, ihm einen Weg aufzeigst, wie er zu handeln hat, was jetzt dran ist für ihn, was du für ihn jetzt geplant hast, dass er gerade jetzt das sehen kann und in seinem Herzen spüren kann, in seinem Geist sehen kann. Das ist es, das ist mein nächster Schritt. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst vor falschen Schritten. Uns bewahrst wirklich vor den Verlockungen dieser Welt, die nur ins Unglück führen und in die Leere. Ich möchte, dass du unsere Herzen erfüllst mit einem Streben nach dir, mit Begeisterung für dich, mit Freude an dir und an deinem Wort, ganz neu. Und wenn jetzt jemand hier ist und du hast Jesus noch nicht als persönlichen Herrn und Heiland aufgenommen oder du hast ihn verloren, du bist andere Wege gegangen, dann halte ganz kurz einfach mal deine Hand hoch, dass ich für dich beten kann. Ich danke dir so, dass du es gut meinst mit uns. Wir nehmen das an, ohne Furcht zu leben. Jetzt und auch in Zukunft, weil du unser guter Gott bist. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und ich bitte alle, die Gebet wünschen, einfach nach vorn zu kommen.